Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Die heutige Folge von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von S4.
Weil die S2 nur Hühnerbrust ist.
S4. Entschuldigung. Das war... Diese Werbung war heute recht spontan von uns, deswegen wusste ich gar nicht, was der Stefan gleich sagt.
War gut, ne?
War gut. Ist die S2 Hühnerbrust?
Ja, ich hatte ja kurz überlegt, die S2 zu nehmen, aber die ist dann ja nur Hühnerbrust.
Ja, und ich habe auch gesagt, dass du nicht darfst.
Ich muss die S4 nehmen.
Müssen wir erklären, die S4? Die S4 ist unser Lieblingsgericht beim Chinesen.
Naja, was heißt unser Lieblingsgericht? Das ist ein Gericht, was ich beim Chinesen essen darf, wenn ich da
das
mit dir bin. Das ist dein Lieblingsgericht und mein Gericht.
Und weil du ein guter Freund bist, isst du, obwohl du kurz überlegt hast, die S2 zu nehmen, isst du die S4 und deswegen habe ich dich lieb, weil du isst, was ich dir vorschreibe.
Sarah, wir müssen reden.
Wir müssen reden, mein Freund. Apropos Liebhaben. Wir haben heute einen Gast.
Ja.
Er heißt Tobias. Tobias Rüther.
Soll ich ihn kurz vorstellen, bevor du ihn beschimpfst?
Stell kurz vor, bevor ich ihn beschimpfe. Sehr gerne. Ich versuche mich so dann kurz nochmal ein bisschen zu akklimatisieren.
Tobias Rüther ist mein Lieblingskollege von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Mit dieser seltenen Mischung... Tobias kennt diesen ganzen Hochkulturquatsch, liest es alles, weiß das alles und guckt trotzdem Fernsehblödsinn und mag dabei leider verheerenderweise meist die falschen Sachen. Aber
und schreibt darüber, richtig?
Und
nur
schreibt
als
darüber.
Beruf komm, wir reden weiter über Tobias, ohne ihn anzugucken.
Schreibt darüber.
Schreibt darüber.
Schreibt den Teletext, da haben wir uns früher lange abgewechselt, die Fernsehkolumne in der Sonntagszeitung. Und,
ist Auskenner deswegen.
Hast du so ein formalen Themengebiet bei der?
Gar nicht, nee.
Also, aber über alles
das kam eben so, dass ich über Medien und sehr viel dann geschrieben habe. Eigentlich, weil du oft nicht da warst.
Ich wünschte, er wäre hier mal nicht da. Aber hier kommt er jedes Mal, als er da.
Ihr habt total was gemein, ihr beiden.
Unsere große Liebe für David Bowie.
Sarah hat ein David Bowie-T-Shirt.
Ich nicht, aber das ist nicht sehr sympathisch.
Nee, das ist, glaube ich, nicht sympathisch, weil ich einer von diesen, also du bist der große David Bowie-Fan, Auskenner, richtig?
Auskenner, Fan nicht, aber
so,
Auskenner.
Oh. Und solche Leute hassen das ja zu Recht. Und ich auch. Wenn so Hipster T-Shirts tragen von Bands, die sie nicht kennen,
absolut,
oder nur
ja.
Die größten Hits.
Ja.
Und ich vermeide das. Ich habe ein paar Indie-Bands, also von Bands, die ich richtig toll finde, habe ich T-Shirts. Und dann habe ich aber auch ein David Bowie-Shirt, weil das so schön ist. Aber ich kenne tatsächlich nur die gängigen 4 Songs.
Okay.
Und habe überlegt, ob ich dich, um dich zu verärgern, denn du hast es verdient. Darauf kommen wir
okay.
Nämlich jetzt gleich.
Ja,
anziehe, damit du mich richtig kacke findest. Habe ich mich dann aber nicht getraut. Aber stimmt, solche Leute hassen wir, die Band-Shirts.
Ja, also es wäre sehr lustig, wenn diese Leute so Best-of-T-Shirts tragen würden. Nicht irgendwie die besten Platten, sondern nur Best-of-Bryan
Adams.
So richtig.
Das wäre ehrlich.
Ja, das wäre ehrlich.
Vielleicht
ja.
Mache ich das. Genau, einfach so Summer of 69.
Genau.
I will always... Nee, was ist der andere große Romantik-Song?
Wäre das nicht wirklich ein guter T-Shirt-Sprich? Ich mag die 3 bekannten Songs von...
Ja, ja. Lass uns zu dritten Imperium, ein Klamotten-Imperium gründen. Aber
super.
Ich habe das Gefühl, dass die Laune gerade zu gut
wird. Ja.
Weil wir müssen bei aller Liebe... Tobias, du scheinst mir nett.
Mhm.
Du scheinst auch nicht so doof. Und wenn der Stefan dich mag, dachte ich, dann wird das einen Grund haben. Und das ist gut, dass du hier bist. Und normalerweise ist es ja so, wenn Gäste kommen, bringen die was mit. Meistens schöne Sachen. Geschenke, Kerzen, Potpourris, Blumenkuchen, irgendwas. Oder halt im besten Fall eine Serie, die wir uns aus Freundlichkeit, möchte ich dazu sagen, angucken. Denn der Gast bringt eine Serie mit, die er selber gut findet. Das ist der Plan. Und stellt die hier vor. Und weil wir, Stefan und ich, Journalisten sind, naja, jetzt lass doch, das geht doch durch, gucken wir uns das auch an, damit wir mitsprechen können. Und dann hat der Tobias gedacht, warum nicht ein Arschloch sein, und hat die Kanzlei uns mitgebracht.
Ja.
Und das mussten wir uns angucken. Und normalerweise spricht der Gast erst am Ende, aber jetzt ist das Erregungslevel so hoch.
Ich muss so ein bisschen was zugeben. Du hast
mich ermutigt.
Ja, genau, das muss ich
warum?
Zugeben. Ich habe noch mal ein bisschen die alten SMS zwischen mir und Tobias nachgeguckt und ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Mixed Messages gesendet. Ich habe erst, weil du sagtest, ich würde gerne, aber wenn ihr mich einladet, ihr wisst, dass ich dann sowas wie die Kanzlei mitbringe, und ich sage so, ja klar, super. Und dann habe ich es geguckt
du
und dann habe ich dich bestimmt, ich habe ja klar super gesagt.
Aber warum? Weil du gedacht hast, dass er das mag, stimmt's?
Weil ich dachte, dass das toll ist. Oder interessant.
Oder interessant.
Es ist interessant, ja auch interessant, halb toll.
Es ist ja auch interessant.
Guck, wie der Tobias sich jetzt versucht rauszureden.
Nein, gar nicht. Das war ja der Grund, warum ich es vorschlagen wollte. Weil das ja, soll ich jetzt damit anfangen, ja, zu erklären?
Ja, oder ja, weiter schimpfen? Naja, ich könnte noch, bitte, aber dann, ich noch weiß nicht, ob ich sollte. Es ist furchtbar gewesen.
Aber sollen wir erst beschimpfen oder soll er zwei Sätze sagen, was das überhaupt
ist? Nein, ich beschimpfe immer wieder zwischendurch.
Okay, gut,
dachte
gut.
Ich. Nee, stell's vor, bitte.
Also die Kanzlei ist eine Serie in der ARD, die es seit sehr langer Zeit gibt. Es gibt einen Vorläufer, also Vintage Kanzlei war der Dicke. Das war die Serie, die 2005 mit Dieter Pfaff, dem großen Dieter Pfaff in der Hauptrolle, dienstagsabends oder montagsabends um 7:45 immer lief.
Ist das der mit den Zähnen? Hat der so spezielle Zähne, Dieter Pfaff? Ich glaube, ich weiß sogar,
ist der
wer
Dicke.
Das ist.
Das war der Dicke. Deswegen hieß es der Dicke.
Und der Dicke. Also ja. Der war dick,
aber hatte der auch so speziell... Ah nee, das war Dieter Krebs, den ich meine.
Dieter Krebs, ja.
Ah, egal.
Dieter Pfaff, die sind sich sehr ähnlich, weil die beide auch eben so Nebenfiguren, Kommissare, also immer so die Kommissarassistenten gespielt haben. Der Dieter Pfaff kam vom Fahnder und war da eben einfach die interessante, tolle, schauspielernde Figur. Und hat dann eigentlich immer so in der ARD eben interessante Rollen noch interessanter gemacht in Formaten, die eigentlich langweilig waren. Und so war eigentlich auch der Dicke. Und dann starb er.
Im echten Leben.
Im echten Leben. Und kurz bevor er starb, kamen aber schon so die Figuren, die jetzt diese Serie übernommen haben. Und jetzt heißt sie die Kanzlei. Das Ganze spielt in St. Pauli. Ist eben so ein typische ARD-Milieu. Herzlichkeitsformat.
Stopp, Zwischenfrage. Ja, was ist ein Herzlichkeitsformat? Ich liebe den Begriff.
Also ihr habt ja alle die neue Folge gesehen.
Mhm.
Da geht es eigentlich darum, dass eine Frau mit Roofies vergiftet wird, um vergewaltigt zu werden. Das kommt aber nicht zur Sprache.
Wie herzlich?
Es kommt nicht zur Sprache, weil das einfach, da werden die Kanten ein bisschen abgeschliffen. Dann ist es so ein Freund, der eigentlich total verknallt ist in die Frau und dann, weil er endlich irgendwie weil er nicht an sie rankommt, schmeißt er ihr Roofies in den Drink. Dass das aber eigentlich ein Vergewaltigungsfall ist, wird nicht klar, weil die Serie das nicht so richtig ausdrückt. Das sind eigentlich Kriminalfälle aus dem Milieu zum Teil, das spielt auf St. Pauli eben auch im Milieu, aber alle sind so, es ist alles so in Watte gepackt, weil es eben ein Familienformat ist.
Und das ist der Herzlichkeitsteil, wenn man nicht Vergewaltigung sagt, sondern
das war halt ein
bisschen rummiger Sex.
So, der ist einfach der beste Freund und sie
auch
hat gedacht,
kam
sehr selten vor. Also
jetzt in der Folge kam es auch, jetzt, ich war jetzt so ein bisschen geschockt, als du das so ausgesprochen hast, weil ich hatte das auch nicht so wahrgenommen, aber du hast völlig recht.
Ich bin auch vollkommen überrascht, dass dann, also gut, ich habe auch nur 20 Minuten geguckt, weil dann hat
ich habe zwei Folgen dafür geguckt. Okay.
Danke. Das ist genau eine Folge pro Person.
Um erstmal kurz aber das Personal vorzustellen.
Also,
Pfaff hat damals einen aus einer sehr renommierten, teuren Kanzlei ausgestiegenen Rechtsanwalt gespielt, der dann so Pro-Bono-Fälle auf St. Pauli eben übernommen hat für Obdachlose, die was verbrochen haben, aber haben noch das Herz auf dem rechten Fleck. Und dann hat er sich für die eingesetzt und in seiner Kanzlei arbeitete eben eine aus Migrationshintergründen kommende Assistentin, Jasmin, und eine Putzfrau, deren Freund und ein Mann bei der Polizei putzt, weswegen sie immer auf dem Weg an die gefährlichen Akten kommt. Also
wie auch in dieser Folge.
Wie in jeder Folge. Gudrun ist eben so das Faktotum der Serie, so ungefähr.
Ja.
Und Pfaff starb, kurz bevor er starb, wurde Isabel von Brede, die jetzige Rechtsanwältin, eingeführt als sein Love Interest. Vorher war das Gisela Schneeberger. Das heißt, es waren immer echt gute Schauspieler. Sabine Postel kennt man als Tatortkommissarin.
Ich möchte an der Stelle kurz ein Gesicht ziehen,
weil du
gute Schauspieler
gesagt
hast.
Sabine Postel ist ein umstrittener Fall. Ich hatte immer was für die über als Bremer Tatortkommissarin. Herbert Knaub, ich glaube, auf den kann man sich aber einigen, spielt auch mit als einer der wirklich, glaube ich, anständigsten deutschen Fernsehschauspieler.
Fand ich gut, wollte ich nur.
Ja. Ja, ja,
achso, genau. Darauf können wir uns einigen.
Hm. Genau. Ah, okay. Dass er ein wirklich guter Schauspieler ist.
Wobei mit dem interessanten Adjektiv anständig und dann noch als so anständigsten, einer der anständigsten.
Ist ein anständig im Sinne, also im
Nein,
ich habe auch Angst, dass der Tobias das Niveau unseres Podcasts bedrohlich hebt.
Ja, außer, dass er über die Kanzlei spricht.
Also ja, so ein bisschen, aber guck, was er für Worte benutzt
abzuleiten.
Und all das.
Okay, ich versuch dann so barrierefrei jetzt mal zu sprechen.
Nee, ist schön.
Geiler Schauspieler.
So, jetzt verstehen unsere Hörer das.
Noch geilerer Schauspieler, der Love Interest von Sabine Postel war lange der große Uwe Bohm, der auch so eine Milieufigur spielte.
1,90 oder sowas, ne?
Auch groß im Sinne von anständig.
Hat er kurz Angst, dass der Witz völlig...
Und er spielte halt so einen Zuhälter, aber ohne, dass eben je irgendwie dass das alles Verbrecher waren. Nee, weil die hatten alle eben das Herz auf dem rechten Fleck. Und so war eben so eine allgemeine Herzlichkeit, sind eigentlich auch alle Fälle irgendwie am Ende, also eigentlich lässt sich alles so menschlich auffangen. Die Serie wird also nie hart, obwohl es um Kriminalität die ganze Zeit geht. Und aber um so Skurrilität. Und ich habe die Serie, ich habe drei Sachen, wollte ich zu der Serie sagen. Einmal, warum kenne ich die überhaupt?
Danke. Gute Frage, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage.
Das hat viel damit zu tun, wie ich habe ja von Stefan die sein Format Teletext übernommen und dann konsequent zerstört, indem ich nur noch über Öffentlich-Rechtliches und nicht mehr über RTL 2 Nackedive-Formate geschrieben habe. Die Kanzlei ist sowas, wenn man, ich finde, fand immer beim Fernsehgucken, und deswegen habe ich das hier auch ausgewählt, ihr schaut hier und redet oft über so Sachen, die man so binge-mäßig am Stück guckt, in DVD-Boxen, gestreamt.
Auf Dienstreisen.
Fernsehen ist ja, hat ja viel, ist ja sehr ähnlich mit Wohnen. So ein Zustand, der einem einfach irgendwie, und ist ja auch oft da, wo man wohnt, schaut man ja auch fern. Die Glotze ist an, da läuft was mit. Und man nimmt das so mit einem Auge wahr. Und ich bin halt oft eben einfach früher schon beim Dicken hängen geblieben, weil ich Dieter Pfaff einfach mochte. Und bei der Kanzlei gucke ich dann manchmal so rein und denke, ah, interessant, schon wieder so ein guter Schauspieler. In dem Fall, über den wir jetzt reden, Oliver Wnuk aus Stromberg.
Wir reden gleich noch konkreter, ja, ne, über der, weil das war auch das Einzige, was ich schön fand.
Ja, und so ist das die ganze Zeit.
Ach warte, ist der gar kein Fester? Kommt immer pro Folge?
Sporadisch ist der.
Ne? Ja, der war der Assistent eine Zeit lang und hat alle, weil der eben, der müsste ja wie heute alle irgendwie, guten Nebenfiguren müsste ja so ein Spleen haben. Der war eben, was merkt man ja auch in dieser Folge, über die wir reden wollen. Und der hat eben dann so ein, der hat so Zwänge und so. Und damit hat er die ganze Kanzlei wahnsinnig gemacht. Aber eigentlich, man merkt ja zwischen ihm und der Rechtsanwältin, da knistert es eigentlich so ein bisschen, weil er, glaube ich, in sie verschossen ist. Ja, habt ihr das nicht
gemerkt? Nee, wir müssen da gleich konkret. Gut, mach nochmal allgemein.
Ich gucke natürlich mit ganz anderen Augen drauf.
Aber sag nochmal, warum du das guckst und mitgebracht hast.
Naja, genau. Ich habe es mitgebracht, weil ich daran total interessant finde, was das deutsche Fernsehen. Also ich setze Upf davor und denke, mein Gott, wie haben sie es jetzt schon wieder geschafft, es so in den. Also wie haben sie es geschafft, das nur so zu ruinieren, wenn so viele gute Leute beteiligt sind?
Ist das so eine Autounfallfaszination bei dir,
dass du hingucken musst? Ja, so ein bisschen schon. Weil ich schaut ja dabei zu und denkt, mein Gott, es ist jetzt Uwe Boom, Knaup. Die Postel, meinetwegen kann man über die Postel diskutieren. Oliver Wnuk, dann gibt's immer wieder neben, also früher Gisela Schneeberger. Und dann sind diese Fälle so, dass man merkt, sie trauen sich nicht so richtig. Die trauen, also eigentlich sind alle Elemente da, die man haben könnte, um einen guten Fall zu erzählen. Im Grunde auch das Milieu, St. Pauli, eine Rechtsanwaltskanzlei, alles ist da, was ja in amerikanischen Händen, in englischen Händen oder so.
Es könnte richtig schmutzig werden.
Es könnte einfach auch ein Leben, oder? Es könnte auch Leben haben. Es könnte nicht so aseptisch sein. Dann spielt ja auch noch so eine Putzfrau halt mit. Es ist alles eben so aufgeräumt und herzlich. Und das ist für mich so symptomatisch für das, was. Deswegen wollte ich damit euch irgendwie, wollte ich euch darauf loslassen.
Ja, danke nochmal an der Stelle.
Ich muss jetzt mal reingrätschen. Ich fand das toll, weil du das, dass du das mitgebracht hast, weil ich dachte, es gibt ja bestimmt tolle oder zumindest interessant für ein anderes Publikum nicht missglückte Sachen, die viele Millionen Menschen gucken, aber nicht wir, über die wir nie reden, aber die vielleicht, wenn man die sich anguckt, vielleicht was Tolles haben. Mhm. Und ich war ehrlich empört und ich habe aus lauter Empörung noch eine zweite Folge geguckt, noch die davor, weil ich dachte, das hatte nichts. Ich habe wirklich gedacht, also die Schauspieler sind alle okay, die Regie ist so, man kann sich das angucken, aber die Serie hat nichts. Ich finde auch, ich muss die ganze Zeit, wenn du jedes Mal du Milieu sagst, muss ich dir eigentlich widersprechen, weil ich finde, es
das
hat,
ist gar nicht sichtbar,
es ist von null Milieu.
Man merkt überhaupt nicht, wo das ich diese St. Pauli-Sache.
Im Hintergrund spielt immer, also Hamburg spielt so als Kulisse mit.
Ja. Aber das St. Pauli-Eske, daran habe ich in den 20 Minuten zugegebenermaßen
alles gesehen, und diese Geschichten sind langweilig. Es ist nichts daran originell. Die Dialoge sind nicht gut. Es ist nicht lustig. Es ist nicht spannend. Und es erzählt mir nichts, was mich irgendwie fasziniert. Ich war wirklich ehrlich empört, weil ich dachte, wie kann man so zur Primetime so eine Dreiviertelstunde nichts auf die Leute loslassen.
Aber mit guten Leuten. Das ist das, was ich daran faszinierend finde.
Aber das ist ja noch schlimmer. Aber das hast du im Grunde ja gesagt.
Das ist das, was ich meine. Und ich muss da irgendwie ist das. Das ist das Dritte, was ich sagen wollte. Irgendwie ist es so. Es gibt so ein paar Formate. Also ihr hattet ja neulich Ralf Husmann hier.
Ja.
Der ist mitverantwortlich für das, was hier passiert. Insofern,
okay.
Insofern, weil alles nicht mitverantwortlich, natürlich. Aber er hat viele Serien geschrieben, wo Charaktere, Figuren er erfunden hat, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen, die dann immer verdünnisierter in so Schmunzelformaten eben dann so als Nebenfiguren in der Kanzlei auftauchen. Also er hat dann so eine Figur, wie jetzt hier in diesem Fall der Oliver Wnuk spielt, so wie früher bei Stromberg eben er den da gespielt hat, oder eben Ernie, also, Bjarne Mädel, die landen alle irgendwie am Ende in so verschmuntelt, in schunzelter Form in diesen Serien und nerven dann nur noch, weil das, was an denen mal besonders war, da sind die Kanten so lange abgelutscht worden, bis auch noch die letzte Familie oder der letzte 76-jährige, Entschuldigung, Rentner-Ehepaar angstfrei das gucken kann. Und ich finde, dass das ganz typisch ist
aber
für
ist
alles, was das ARD und ZDF an Serien produziert. Sie trauen sich nicht das, was sie mal, sie etablieren was, Mord mit Aussicht, mit Caroline Peters auch ein großes Beispiel. Sie etablieren was und aber, dann verdünnen sie es, bis nichts mehr bleibt außer Harmlosigkeit.
Aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass da jemals irgendwie was gewesen sein könnte. Was
dass es mal dicker war.
Weil die Oliver, ja, die Oliver Knopf-Figur ist ja nicht das Problem daran.
Ja.
Ich meine, vor wie vielen Jahren gab es Liebling Kreuzberg, was ja nun wirklich eine Milieuserie und was Milieugeschichten erzählt hat. Und jetzt ist man irgendwie 20, 30 Jahre weiter und erzählt irgendwie nichts. Und man hat dieses Setting, dieses Setting, die Kanzlei. Das heißt, die Idee ist eigentlich, man erzählt irgendwelche Fälle, die was mit Gericht zu tun haben.
Ja.
Dann gibt's in der, ich glaube, es war die Folge davor, die ich dann noch nachgeguckt habe, kommt
mit dem Richter. Mit dem erpressten Richter.
Mit dem erpressten Richter. Und parallel dazu gibt's die Geschichte, wo so eine Frau in die Kanzlei kommt und sagt, ich lebe in München, mein Mann lebt in Hamburg. Ich glaube schon, dass der manchmal fremd geht, aber das ist nicht so schlimm. Aber neuerdings ist irgendwas anders. Ich wüsste gerne, was das ist. Und dann sagen die, um ihn zu verklagen, nee, ich möchte das erstmal rausgehen. Ja, aber wir sind keine Detektei. Aber ich dachte, ich komme trotzdem mal zu euch, damit ihr das recherchiert. Ja. Und dann sitzt du davor und denkst, wirklich? Ihr habt jetzt nicht mal mehr irgendwie eine Geschichte gefunden, die was mit Anwälten zu tun hat, sondern wir tun jetzt mal so. Und es ist, nichts daran ist plausibel. Ja. Es ist aber auch nicht auf eine interessante Art unplausibel. Es könnte ja auch, von mir aus kann es ja auch völlig unrealistisch sein, aber.
Ich möchte eine Frage stellen. Ist das denn sehr erfolgreich? Ja. Weil warum, wie kommen die damit durch?
Das läuft eben halt, ich glaube, das ist auch, das läuft jetzt so lange und das hat so Bindekraft und das ist erfolgreich. Ja, das ist, glaube ich,
aber auch alles ist erfolgreich, was auf diesem Sendeplatz läuft.
Ja, das hängt natürlich auch genau. Das ist ganz, ganz stark eben auch natürlich, was wir bei der Zeitung Blattbindung nennen. Die machen natürlich, die wissen an, die senden das da. Das, dieses Premium-mäßige garantiert, dass man es einstellt und denkt, das ist irgendwie Qualitätsfernsehen. Das ist ja auch alles, ich meine, das sind richtige Außenaufnahmen. Das ist zum Teil wirklich sehr gute Regisseure. Lars Jessen, der große Lars Jessen, hat mal eine Folge gedreht. Studio Braun kennst du.
Ja.
Die Jungs haben da alle mitgespielt in einer sehr, sehr lustigen Folge. Das ist alles Studio Hamburg. Da gibt's dann auch so, wahrscheinlich so auch so eine Clique von Leuten, die sich dann so gegenseitig damit reinholen. Das war aber noch ein Fall mit Dieter Pfaff. Also zur Verteidigung.
Von dir oder von der Serie?
Am Anfang war das so, ja, beides. Ist so gemein.
Haben uns das doch alles angeguckt.
Ja, nein. Also am
guck,
Anfang,
wie viel Sendezeit. Das sind jetzt schon 17 Minuten
okay,
die Kanzlei. Wie lieb wir sind.
Aber es fesselt euch ja
auch. Am Anfang spielte eben die anbetungswürdige große Gisela Schneeberger noch mit als Ex-Frau von Dieter Pfaff, der eben den Anwalt Ehrenberg spielte. Und die beiden waren eben getrennt. Und sie hat einen Hund, er hat den Hund mit aufgenommen. Mit Hunden kann man
ein
bei
Hund.
Euch immer...
Ist das immer noch der gleiche Hund, der da jetzt zwischendurch
mal...
Ich bin
voll reingefallen in deine Falle. Ich habe davor schon auch
Das ist
Hund
eigentlich eine
gesagt.
Hundeserie. Mhm. Ist das eine Hundeserie. Was? Und zwischen den beiden war eben so eine brüchige, schwierige Liebesgeschichte, weil eigentlich waren sie auseinander, da haben sie sich wieder angenähert. Da gab es dann Augenblicke, wo man dann merkte, okay, wenn man die beiden spielen lässt, ist das echt... Gibt es so innige Augenblicke. Die gab es immer mal wieder, auch lustigerweise zwischen der Postel und dem Uwe Bohm, gab es immer wieder auch so Augenblicke,
wo so... Verstehe das jetzt langsam, du guckst das aus Phantomschmerz. Du guckst dir das an und suhlst dich in dem Ganzen, was
ich
sein könnte und
ich mochte Dieter Pfaff unglaublich gerne und ich mag Knaup jetzt nicht so gerne, aber ich schaue das und denke, und am Anfang war es auch so, das war wirklich anrührend, weil man merkte, der ist mitten in den Dreharbeiten gestorben und da mussten die improvisieren und am Ende merkte man den Schauspielern, die dann so diesen Leftovers sozusagen an, oh Gott, was
machen
wir jetzt?
Oh, meine allerliebste Serie auf der Welt übrigens,
The Leftovers. Es fehlt eben auf einmal nicht 10, sondern 35% der Serie, 95%, und die saßen dann da rum und wussten erstmal nicht so richtig, wo sie anknüpfen sollten. Das hat mich gerührt, aber das ist natürlich nichts, was mit der Serie...
Lasst uns bitte jetzt ganz schnell noch konkretes Bashing betreiben, den 20 Minuten, die ich gesehen habe.
Ja,
darauf warte ich schon die ganze Zeit.
Ja.
Erstens, wer ist der mit den grauen Haaren, der mit dem Dreitagebart, der so Heiner Lauterbachig ist, der kommt und den...
Der Polizist?
Ich weiß nicht, der am Tisch sitzt und eigentlich können die sich nicht leiden, aber er will, dass die den Fall übernehmen Ach, wie gut ich vorbereitet bin. Mhm. Der hat so kurze, graue Haare, drei Tage Bart und spricht so furchtbar überartikuliert und ist so...
In der aktuellen
Folge? In der Folge. Echt? Ja, der will vielleicht... Okay, dann können wir... Nächster Punkt. Das Punkermädchen. Ich fand es ganz schlimm,
wie... Du hast eine andere Folge geguckt,
glaube ich. Was hast du denn geguckt?
Oh nein.
Du hast eine falsche Folge. Aber gut, das ist ja...
Deswegen verstehe ich, was ich mich gewundert habe, wo ihr mit dem Rape und so... Ich hatte so ein Punkermädchen. Bei mir war ein Punkermädchen. Was... Achso,
Okay.
Hey, dann lass mich kurz alleine... Alleine rant. Nein. Ich möchte kurz sagen, dass die ARD sich große Mühe gegeben hat, bei dem Punkermädchen wirklich klar zu machen, dass die ein Punkermädchen ist. Da wurde eine Menge Schwarz- und Anarchieaufkleber und schwarzer Lippenstift und hier noch eine Niete und dabei und Freunde mit bunten Haaren und die haben auch mal Alter oder so gesagt, das war nicht schlimm. Ist das absurd, dass ich eine voll andere Folge
habe? Aber jetzt müssen wir einmal kurz klären, ob du die gleiche Serie gesehen hast, weil es ist eigentlich immer nur die aktuelle...
Nein, Herbert Knauf war da.
Okay, weil es ist eigentlich immer nur die aktuelle Folge
in der Mediathek. Da ist doch so ein Punkermädchen. Mit so dunklen Haaren und dunklen Lippenstift und der Oliver Vnuk versucht am Anfang immer, das fand ich so rührend, Kaffee zu reichen und hat dauernd so...
Ja.
So Tobias, insofern erstmal danke für die, dass du das mitgebracht hast und für die ausführliche Auseinandersetzung damit. Wie kann ich denn die falsche gucken, wenn nur eine online ist? Wie kann ich denn? Wie hast du denn zwei geguckt, wenn nur eine online ist?
Ich bin in Amerika haben die
super bei kurze
Dienstreise gemacht.
Ich hab mir die letzte Woche zufällig einfach schon aufgenommen gehabt, die davor extra, weil ich dachte, falls Tobias kommt.
Hä, aber was hab ich denn geguckt?
Das ist echt komisch.
Also ich meine, Oliver Vnuk war dabei, Herbert Knaup war dabei und so eine Frau mit blonden Haaren.
Sabine Postel. Ja, Sabine Postel. Es war so ein Hund, so ein weißer...
Nee, eben nicht, kein Hund.
Der ist aber schon im Vorspann, sitzt immer auf dem Sofa. Fenster.
Und nicht in meiner Folge, ich schwöre. Ist das merkwürdig?
Ja. Naja. Aber was du erzählst, passt natürlich. Ich meine, es gibt überhaupt keine Nuancen. Alles
ist sehr
immer nur
deutsch auch.
Genau, es ist eine
aufs
total
Maul,
deutsche...
aufs Maul.
Ja. Aber kann man denn nicht auch wenigstens so diese Kriminalfallebene irgendwie interessant erzählt, diese Folge mit dem Rufi und so besteht halt nur darin, die gehen dann zu dem in die Wohnung und dann, kommt er nochmal zurück, weil er das Portemonnaie vergessen hat und die stehen hinter der Tür.
Das ist der spannendste Augenblick.
Also, wie viele Millionen Krimis gibt's denn schon, wo die dann so, hinter der Tür stehen? Da kann man doch einmal, und Thorsten Nähter ist der Drehbuchautor, ist doch ein bekannter, renommierter, guter Drehbuchautor.
Ja, genau.
Hat der nicht Lust zu sagen, okay, und vielleicht, wenn ich da jetzt noch eine Minute drüber nachdenke, fällt mir eine andere Situation ein, wie die...
Aber ich glaube, das liegt daran, dass das nur noch so funktioniert, deswegen meinte ich das eben mit dem, das fängt irgendwo bei Ralf Husmann an und dann wird es auf dem langen Weg, bleibt davon irgendwie so eine wiedererkennbare, dass man so sieht, eine Konvention wird erfüllt. Die brechen irgendwo ein, wo sie nicht dürfen und dann weiß man, jetzt wird's spannend und nichts anderes.
Das kann man in jeder Folge mehrmals
so. Ja, so eine Andeutung von, ihr wisst aus anderen Fällen jetzt, was passieren wird und es wird gut ausgehen, das ist Konvention. Das ist
und man kann ohne Verlust einfach zwischendurch wirklich eine Viertelstunde rausgehen.
War das vielleicht die Folge, wo Oliver Vnuk von so einem Star Trek Vergleich macht? In meiner Folge hat Oliver Vnuk so einen Star Trek Vergleich gemacht. Die Rotjacken.
Ja, nee.
Das ist nicht sind wir inzwischen ganz sicher, dass ich nicht die
richtige... Du hast nicht die richtige Folge geguckt. Aber Vnuk ist natürlich trotzdem interessant, weil der diese Figur von so einem Nerd, also ich glaube, es gibt jetzt in allen deutschen Konventionalserien.
Es braucht immer einen Nerd, ne?
Nee, es braucht einen Nerd, ja.
Den macht der aber schon niedlich.
Sehr, sehr
in meiner
gut.
Folge.
Ja, natürlich.
Ich möchte
Warum
nicht mehr
werden bei
reden.
Solchen das Serien keine Konventionalstrafen fällig? Das möchte ich an dieser Stelle mal fragen.
Wie schlimm das ist, dass ich das gucken
Sie hätten ja sogar
musste.
Rechtsanwälte, die das strafen.
Haben mal meinen Witz gelacht, was du nie machst.
Ja, deswegen haben wir auch Gäste da, damit es dir gut geht. Ich bin immer noch so kaputt.
Schön. Ich habe jetzt ein ganz warmes Gefühl.
Ich bin ganz traurig, dass ich das gucken musste und dann auch noch die falsche, also komplett irrelevante Folge für euch geguckt habe. Ich möchte, dass wir jetzt damit aufhören.
Gut, unbedingt.
Worüber wollten wir als nächstes reden von den zwei Sachen?
Du hattest dir gewünscht, dass wir mal über Modern Family reden.
Ja, aus unserer lockeren Serie Die Klassiker, wobei das in dem Sinne gar kein Klassiker ist, weil es noch läuft, aber es ist ja auch schon neunte Staffel jetzt, glaube ich.
Ja.
Nö, wir haben einfach beschlossen, weil wir
Staffel
das ganz
in
gerne
Amerika,
mögen.
Auch in Anführungszeichen
ja,
in Amerika.
Ja, wir haben natürlich nur bis zur
sechsten geguckt, auf Netflix.
Weil wir das auf Netflix gucken.
Ja, ich auch.
Muss man nochmal erklären, worum es geht, oder gehen wir einfach davon aus, dass fast jeder das kennt?
Ja, können wir ruhig von ausgehen.
Bevor du wieder was anderes geguckt hast, als
ja,
wir
stimmt,
sagt,
besser. Du hast vollkommen recht, vielleicht sollte ich nochmal gucken.
Spielst du auf dem Land irgendwo in Texas?
Genau, das sind so lauter Marsmenschen.
Genau. Die Bandys haben so ein, also, nee, wir erklären nicht, worum es geht. Okay. Modern Family, Punkt. Warum ich drauf kam, nochmal drüber zu sprechen, ist, weil ich neige ja zu so einem Sitcom-Binge nebenbei Watching. Mhm. Friends habe ich jahrelang tatsächlich hintereinander, erste Staffel bis zur 10., dann direkt wieder angefangen, zum Einschlafen, wenn ich nähe, beim Bügeln so nebenbei, aus irgendeinem Grund befriedigt mich das, wenn etwas, was ich kenne, nebenbei läuft. Und man muss nicht so genau hingucken, weil man es schon kennt. Jetzt habe ich mir Friends ein bisschen übergesehen, wer hätte das gedacht. Und dann macht das Gleiche gerade mit Modern Family. Sprich, ich bin, glaube ich, im zweiten oder dritten Rerun und habe darüber nochmal angefangen, was absurd ist, das lieb zu haben mehr. Weil man auf einmal, das ist ja oft so, auf andere Sachen nochmal sieht. Beim ersten Mal gehen einem ja tatsächlich ein Viertel oder so der Witze verloren, finde ich. Die entdeckt man alle wieder und die Liebe für verschiedene Personen verschiebt sich häufig durchs mehrere Gucken von Serien. Kennt ihr das? Bei gutes Beispiel ist Friends, da findet man am Anfang, glaube ich, immer irgendwie Chandler und Joey super und merkt aber beim, ja, du nicht, aber ich glaube, dass das oft so ist und beim Rerun merkt man, dass die eigentlich tollen Phoebe und Ross zum Beispiel sind, weil die vielschichtiger sind und so. Ja, ich wollte es mal so reinwerfen und abfragen, was eure Lieblingsfiguren sind, weil ich, das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, der ist einfach genial, meine Liebe für Phil wiederentdeckt habe. Denn der ist natürlich der Chandler, der ist offensichtlich der witzigste, der tollste, der lustigste. Beim zweiten, dritten Mal gucken, merkt man dann meistens, ja, aber andere sind auch toll. Aber in dem Fall ist es einfach so, nee, der und Cam in meiner Welt, können wir gleich drüber reden, ist ein ganz toller Typ. Ich liebe den, ich liebe die Vielschichtigkeit dieses Bedürfnis nach Kindsein und Albernheit und Spielzeug. Ich habe gestern gerade die Folge geguckt, wo Claire, seine Frau, ihm irgendwas wahnsinnig Langweiliges zum Valentinstag schenkt und weil sie sagt, er wäre wahnsinnig schwer zu beschenken. Und dann sieht man Phil in diesem Einzelinterview, wo er sagt, was? Er kann literally an nichts anderes denken als Sachen, die er gerne haben möchte. Zum Beispiel ein Frozen-Joghurt-Maker, ein Roboter, der das und das kann. So lauter Bullshit. Und er wird dann ganz aufgeregt. Und das liebe ich. Ich liebe das auch, dass der kaum Verbündete hat auf dieser Ebene. Deswegen habe ich zum Beispiel Phil gern. Diese Beziehung zu Luke, wie liebevoll der mit seinen Kindern ist.
Er hat einen Verbündeten in Dillen.
Ja, es kommen immer mal wieder Verbündete. Auch der Manny, also nicht das Kind, sondern die männliche Nanny, wird ja später noch so sein Protégé, heißt das so?
Ja, so kann man es so sagen.
Ja. Naja, sein... Und Dillen und sein Sohn Luke im Grunde auch, aber unter den Erwachsenen wird er nicht ernst genommen.
Genau, ja.
Das liebe ich.
Ich habe jetzt einfach nur als Vorbereitung wahllos bei Netflix eben reingeschaltet und es passt genau zu dem, was du sagst, eine Folge, wo er bei Al Bundy zu Hause, wie heißt jetzt noch, Mike?
Nee,
Jay.
Richtig, Mike.
Jay. Mike.
Oder
Tom,
Mike.
Tom oder so.
Ja, ja.
Zu Hause und dann dieses Modell von der Mondrakete kaputt schlägt und dann mit seinem Vater zusammen in so einer Cape Canaveral-Szene sie das dann zusammenbasteln, war sehr, sehr gut.
Der Vater ist auch einer seiner wenigen Verbündeten.
Der auch genauso aussieht wie er.
Ja.
So, ja. Ich finde, es ist genau das gleiche wie die Kanzlei.
Oh, so, du machst Sam. Alles kaputt.
Nein, und zwar...
Du kommst nie wieder als Gast.
Nein, und zwar, weil man kann es trotzdem die Unterschiede...
Darf ich im Hintergrund einfach noch ein bisschen... weil ich kicher noch so ein bisschen im Hintergrund.
Die Gags sind alle gleich gebaut. Es funktioniert immer nach dem gleichen Schema. Genau wie bei der Kanzlei. Man hat was Verlässliches, man weiß... Das ist immer, die Konstellation wird immer zwischen dem Schul- und Ehepaar wird es immer so und so ausgehen, die Kinder so und so.
Ja.
Es sind wieder Konventionen. Und warum geht es hier gut?
Ah.
Und bei der Kanzlei? Ja, natürlich.
Naja, sorry, ich bin kurz ins Schwitzen gekommen.
Ich meine, ich weiß, dass du genauso ein großer Gilmore Girl-Fan bist wie ich. Letztendlich könnte die Kanzlei sich auch vorstellen wie Gilmore Girls, weil man hat so eine Kirk-Figur und man hat eben so irgendwie so halb geschiedene Figuren. Also alles das ist da, aber es läuft schief. Warum? Weil es doch nach dem gleichen Muster läuft, dass der Zuschauer getröstet wird mit den immer wieder gleichen Gags.
Ja.
Die kommen immer wieder neu. Aber letztendlich das, was du jetzt mit Phil da beschreibst, das sind doch immer wieder die gleichen Konstellationen von Witzen. Warum geht das nicht? Was machen die anders?
Ich möchte halb widersprechen, weil mich nervt das inzwischen. Ich habe das Gefühl, dass die bei Modern Family inzwischen an so einem Punkt sind, wo sie das so oft erzählt haben.
Mhm.
Und zum Teil ist es dadurch wirklich vorhersehbar. Und jetzt gar nicht, dass die Personen sich immer gleich zueinander verhalten, sondern es gibt dann auch so übergeordnete Themen. Was immer wieder auftaucht, ist, dass die Leute irgendwann entdecken, dass sie sich schlecht zu jemandem anders verhalten, weil ihre Eltern zu ihnen so waren. Mhm. Und das kommt so oft wieder, dieses Thema. Und manchmal habe ich das Gefühl, oder eigentlich oft merken die Autoren das, dass sie das schon so oft erzählt haben und dann versuchen sie es so zu verkomplizieren. Eine Situation irgendwie noch schneller, noch komplizierter aufzubauen. Und dafür, dass die Serie an sich ja schon wahnsinnig kompliziert ist, mit so vielen Figuren, mit drei Handlungssträngen, mit diesem Tempo, mit diesen Zwischenschnitten, mit den Interviews, die schaffen es ja ohnehin in diese 22 Minuten oder 20 oder was, ist wahnsinnig viel Stoff reinzupacken. Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Und das, ich finde es anstrengend. Ich finde, es hat dadurch seine Leichtigkeit verloren. Da sind immer noch schöne Folgen dabei. Aber eigentlich, ich habe ein paar von den neuen geguckt und ich habe jetzt extra nochmal so in die zweite Staffel reingeguckt. Das ist so viel entspannter.
Ist das ein Unterschied?
Ich finde ja.
Ich gucke es ja immer als chronologisch. Ich wachse dann jedes Mal mit und werde wieder auf Null gesetzt. Ich kann gar nicht hin.
Für mich war das viel entspannter. Ich habe auch das Gefühl, dass sie sich in eine größere Bösartigkeit flüchten.
Ja, genau. Ja.
Ich hatte am Anfang sogar, ich weiß, als ich das entdeckt, ich fand, das war ja eine Revolution, als es neu gab, diese Art, das zu erzählen, den Umgang mit Stereotypen, dass man im Grunde nur Klischeefiguren hat und trotzdem irgendwie den so eine Menschlichkeit gibt und sowas. Und ich weiß, dass mir am Anfang das fast zu viel war, weil fast jede Folge dann, nachdem die sich die ganze Zeit irgendwie bekriegen, endete dann mit einer irgendeiner Harmonieszene, wo sie nochmal zeigten, aber guck, wir haben uns trotzdem
lieb. Das ist mir auch aufgefallen, als ich angefangen habe.
Das war mir am Anfang zu viel und inzwischen habe ich das gegenteilige Gefühl, eigentlich sind die alle nur noch scheiße. Die sind nur fies zueinander und es wird...
Außer Phil. Ist wirklich so.
Ja.
Das stimmt, ich finde die Geschichte, ich will nur kurz einmal gerade rücken. Ich bin gar nicht so Fan von der Geschichte, sondern ich durchs wieder immer wieder gucken kriege ich so eine Spezialliebe zu einzelnen Charakteren und werde so an die rangebunden. Ich finde es inzwischen auch nicht mehr so irre lustig oder neu, auch gar nicht so modern. Es ist auch relativ spießig sogar.
Genau, deswegen dachte ich,
was mich sogar ärgert, darüber haben witzigerweise Stefan und ich gesprochen und Stefan stört es gar nicht, aber mich nervt zum Beispiel, dass die dieses schwule Pärchen haben, dass sich original, ich habe gezählt, nicht küsst, die küssen sich nicht in drei Staffeln.
Am Anfang nicht.
Auch jetzt, ich gucke die doch gerade durchgehend und habe mir angefangen, Zeichen zu machen. Pro Staffel sind das zwei, allerhöchstens drei super kurze Küsschen auf dem Mund.
Es gab am Anfang einen großen Aufschrei, weil es wirklich, also mindestens eine Staffel, die das überhaupt nicht gezeigt wurde. Also so diese Verlogenheit, wir sind modern, wir zeigen moderne Familie und den Schritt trauen wir uns dann nicht. Und da gab es einen großen Aufschrei und da gab es irgendwann tatsächlich ein paar Kussszenen, ich glaube auch extra, um so da jetzt die...
Zwei pro Staffel. Ich gucke gerade die siebte Staffel aber und achte jetzt besonders.
Zwei sind mehr als null.
Zwei ist aber eine Unverschämtheit. Ich finde das wirklich unverschämt, weil die sich, also ich finde die Beziehung zwischen den beiden nervt mich ein bisschen, weil ich ja Cam so toll finde. Ich weiß nicht, ob man das sagen muss oder ob das schon wieder sexistisch ist, aber Cam, der Schauspieler, der Cam spielt, ist nicht schwul im echten Leben. Spielt den aber natürlich komplett drüber, ohne Frage, aber so.
Fantastisch,
dass es mir jedes Mal die Hose auszieht. Und der kriegt ja auch noch eine Ebene drüber, denn manchmal ist Cam, weil der ja so unfassbar schwul ist, will der ja in der Serie männlich spielen. Spielt also ein heterosexueller Mann einen Schwulen, der versucht, einen Heterosexuellen zu spielen. Und macht das irre gut. Und um das überhaupt zu kapieren, ich habe gestern aus Versehen Bloopers geguckt. Wie heißt das? Gag Reel?
Rausgeschnittene Szene.
Ja, Sachen, die nicht gut funktioniert haben.
Outtakes wollte ich sagen. Outtakes. Schönes deutsches Wort, Outtakes.
Danke. Und da gibt's tolle Momente von Cam, wie der sich verspricht. In dem Moment, in dem er sich verspricht, ist er der echte Mann und macht die ganze Zeit, ruft die ganze Zeit, fuck, schon wieder falsch gemacht und macht dann sofort mit so einem Schnipsen, geht zurück in diese Rolle des Cam. Man muss sich mal Bloopers angucken davon. Das ist ganz irre, weil du sofort siehst, wie er sein Gesicht zusammenzieht zu diesem spitzen drüber sein, denn die ganze Körpersprache zieht sich zusammen zu Cam sein und sobald er die Rolle verlässt, ist er tatsächlich ein heterosexueller, schwerer Football-spielender Typ. Ich finde das so geil, dass er das kann und wie der das kann.
Aber das fand ich eher am Anfang eines der Wunder, was diese Serie geschafft hat, dass sie, also die macht das mit allen Figuren, aber jetzt zum Beispiel der Schwulen, sie zeigt die als Klischee.
Ja.
Und trotzdem ist das nicht irgendwie eine Bloßstellung oder eine Verächtlichmachung, sondern man liebt die auch in diesem Klischee. Und das ist, glaube ich, auch heikel. Ich glaube, das geht auch manchmal schief. Das hat aber ganz oft geklappt. Ich merke aber inzwischen, dass es mich dann auch ärgert, weil es ja inzwischen so viel Personal gibt. Und jetzt gibt es dieses, wie heißt dieses schwule, inzwischen auch Ehepaar, mit dem die jetzt auch ein Kind adoptiert haben? deren besten Schule, Modedesigner.
Weiß ich
und nicht. Die sind noch mal drüberer. Und ich denke jetzt so, auch da gibt es dann tolle Momente für Humor. Und manchmal ist es dann einfach lustig. Dann ist es auch okay, weil um nichts anderes geht es erstmal. Wenn es lustig ist, ist es okay. Aber manchmal denke ich auch, jetzt habt ihr schon so viele Charaktere. Kann nicht ein Schwuler da drin anders sein? Also einer von
ja, das ist
10.
daran eben sehr spießig, finde ich.
Der Wachsende, also die in der neuen Folge eben, der ersten der neuen Folgen, merkt man ja, dass die beiden eben Cam und
Mitch,
die haben so einen ganz typischen auch heterosexuellen Hass aufeinander, die irgendwie lange verheiratet die eben haben und da fängt es auf einmal an dann normal zu werden. Also natürlich werden die nicht mehr, das Liberatschehafte wird nicht mehr bleibt so, aber da gibt's auf einmal einen Zug, wo man merkt, aha, es gibt so eine Normalisierung, die dann vergleichbar ist mit heterosexuellen Paaren in
aber,
der Serie.
Aber zugunsten wieder von dieser Bösartigkeit, was ich vorhin meinte.
Es ist sehr gemein. Aber in der Mitch vor allem, darüber haben wir neulich mal bei einem Spaziergang gesprochen, dass mich das nervt und fast traurig macht, wie sehr Mitch Cam eigentlich zu verachten scheint.
Ja, ja.
Und zwar immer durchgängig bei diesen Interviews. Der niedliche Mitch ist komplett drüber, natürlich viel zu drüber auch, aber super. Und du siehst immer nur das genervte Augenrollen, das im Grunde hasst er diesen Partner.
Ja.
Und nur ganz am Ende mit Ach und Krach und einem hochgezogenen Augenbraue kriegt das noch hin, diesen freundlichen, dicken Mann doch zu lieben. Aber eigentlich denkst du, warum seid ihr noch zusammen? Ich möchte, es käme jemand anders. Ich finde das zu viel. Ja. Wie diese Alkoholgeschichte. Sag nochmal, da habe ich nie drauf geachtet.
Ich finde, dass bei Claire ist das irgendwann gekippt. Das war lange schon, ich glaube wahrscheinlich von der ersten Folge an, Running Gag, dass die eigentlich immer mit einem Weißweinglas durch die Gegend rennt. Und irgendwann, müsste es jetzt nachgucken, irgendwann haben alle darüber Kommentare gemacht und im Grunde war sie dann so eine Hardcore-Alkoholikerin. In der Art, wie die Leute mit ihr umgingen und wie sie dann auch dargestellt wurde. Und also kann man natürlich machen. Ich will jetzt gar nicht sagen, man soll keine Witze über Alkoholiker machen. Aber eigentlich war das viel schöner als so Running Gag angedeutet. Ohne diese Zuspitzung, dass alle immer schon mit den Augen rollen, so, ja, und sie wird jetzt gleich wieder saufen, da ist deine Weinflasche und so.
Ja.
Darf ich mal eine Frage stellen?
Ja,
ist das vorstellbar, dass alles das, was wir gerade beschreiben, diejenigen, die die Serie schreiben, absichtlich machen?
Das frage ich mich immer bei Sachen, die nerven. Ob mich das nervt oder ob das nerven
kann
soll.
Kann ja sein, dass die einfach echt wirklich nur am Regler drehen, dass sie auch das wollen. Wir haben vor 2 Wochen, als es darum ging, es darf nur noch 2 experimentelle Tatorts pro Jahr geben, uns ausgedacht, all die konventionellen Tatorte, die es jetzt dann ab demnächst geben wird. Und jeder von uns kann, in der Sonntagszeitung auf der Medienseite. Und jeder von uns kann sofort 350 von diesen Klischees aufzählen.
Mhm.
Das machen die aber nicht absichtlich, weil sie uns damit nerven wollen, sondern das halten sie für den Stoff. Und die drehen die immer und immer tiefer ins Klischee rein. Kann das hier sein, dass die einfach absichtlich sagen, so, wir geben dem richtigen noch mehr Zucker, noch mehr Cam, noch größer.
Dafür finde ich es dann wieder nicht schlimm genug. Oder ich weiß es nicht so richtig.
Aber es ist, also die Quoten sinken auch da jetzt so langsam. Die haben jetzt irgendwie, ich habe das vorhin nochmal nachgelesen, die haben jetzt Zusage, 10. Staffel wird es auch noch geben, es wird vermutlich die letzte sein.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dann da sitzt und natürlich sitzt du da auch einfach und sagst so, okay, wir haben, also wie viel, 22 Folgen hat, glaube ich, jede Staffel.
Ja.
Wie viele Geschichten kannst du erzählen, selbst mit so einer riesigen Figurenkonstellation, die sie haben, und mit ihren teilweise nicht sehr guten Schauspielern?
Ja, lass uns da auch noch über die Kinder reden.
Dann
ist es doch nicht Absicht, sondern so ein bisschen Verzweiflung im Sinne von, die drehen schon absichtlich auf, aber weil sie nicht wissen, was sonst noch.
Und weil sie natürlich wirklich auch viele tolle Sachen schon erzählt haben. Ich muss jetzt einmal diese eine Geschichte erzählen aus der zweiten Staffel, wo ich reingeguckt habe. Das ist die, wo Cams Mutter Barb zu Besuch ist, die auch eine ganz tolle...
Ja, und die so übergriffig ist?
Und die ist so übergriffig und befummelt Mitch die ganze Zeit. Und nach einigem Hin und Her kriegt sie das mit und Mitch wirft ihr das vor, eher so versehentlich. Und dann sieht man sie, wie sie vor so einer geschlossenen Tür steht und sagt, okay, jetzt verstehe ich das. Ach, das tut mir leid, ich wollte gar nicht so übergriffig sein. Und Mitch sagt, ja, okay, ist vergeben, ist alles gut. Und sie geht rein und stellt fest, er liegt in der Badewanne und sie setzt sich neben ihm, während er in der Badewanne liegt und entschuldigt sich nochmal. Und du musst mir das sagen, wenn ich zu nah und zu dicht da bin. Oh, ups, da ist mein Armband ins Badewasser gefallen. Warte, ich hol's eben raus. Und das hat für mich genau so eine Balance, auch weil da drunter liegt eine gewisse Warmherzigkeit.
Mhm. Ja.
Also Mitch ist da natürlich wieder völlig verzweifelt, aber man merkt auch, dass sie das nicht böse meint.
Entschuldigung, ist mir wieder eingefallen,
ich
dass ich...
Ich ja? auch.
Und die... Warum?
Ich finde den, erstens finde ich ihn, finde, dass er total gut aussieht. Das hat irgendwie, ich finde den, ich finde, das ist ein guter Schauspieler. Ja. Ich finde, dass der so, der hat eine echt wirklich so ein lustiges, der hat so ein Mienenspiel, so ein schreckliches. Der macht viel mit seinem Gesicht. Ich finde, das ist ein guter Schauspieler.
Ich glaube, der ist so. Nach dem Bloopers habe ich nicht gesehen, dass der auch im Echten, der spielt einfach sich selber.
Ich glaube, das ist ein...
Aber das ist kein guter Schauspieler, jemand, der sich selber spielt.
Ach, Quatsch.
Sorry. Ich weiß das, weil ich auf die Lee Strasberger Schule mal was von gelesen habe.
Lena.
Den findet ihr gut. Gerade nach dem Bloopers dachte ich, guck mal, Mitch ist im wahren Leben exakt so wie im...
Allein diese Badewannenszene, wie er da sitzt und sich dann so ein bisschen Schaum nochmal nach oben...
Ja, aber so ist der. Der ist dann einfach ist super verklemmter Typ.
In der Folge, wo er Cams Familie zu Hause besucht, wo dann die Oma dazukommt und dann kommt der Tornado und sie sind da alle eingesperrt und dann muss er denen sagen, dass er ihn geheiratet hat. Da spielt er dann ja auf einmal so ein Farmboy. Und das,
mit dem schlechten Missouri-Akzent.
Genau, aber das spielt er ja auch gut in diesem in der Latzhose und so. Der kann das ja auch dann umschalten.
Da musste der sich ja viel üben, sonst macht er das nicht. Das ist immer toll, wenn die hetero spielen, ne? Wenn die Schwulen versuchen, so hetero wie möglich zu sein.
Ja, aber es ist doch interessant, wenn man jetzt,
du willst gerade nochmal auf die Kanzlei zurückkommen.
Ich möchte auf das deutsche Fernsehen zurückkommen. Das ist hier eine Patchwork-Familie. Und die ist tatsächlich Patchwork.
Ja.
Eine deutsche Patchwork-Familie im ZDF sind dann eben so ein Pfarrer, der aussieht
Pfarrer mit vier Kindern.
Vier Kinder, alle Unterwäschemodels und lernt ein anderes Unterwäschemodel kennen und dann ist im erweiterten Freundeskreis ein Schwuler.
Ja.
Und hier ist einfach die ganze Zeit diese schwule Beziehung ja schon ein wesentlicher Bestandteil und die Konflikte dem Vater, eben mit Jay und so. Nee, sag.
Und mit diesem, was man ja schon auch sagen muss, auch vor 10 Jahren, als los ging, diesen Tabubruch, die adoptieren ein Kind aus Vietnam oder?
Ja.
Also das ist ja, das darf man jetzt auch nicht vergessen, wir reden anders als bei diesen ganzen Netflix-Sachen, die wir sonst gucken, wirklich von Mainstream-Massenfernsehen.
Ja. Genau.
Und ich glaube, da darf man, also deswegen finde ich manche Sachen auch heikel, die machen, aber man darf auch da nicht unterschätzen, wie mutig das erstmal ist zu sagen, wir schildern das und das ist wir zeigen es als normal.
Die hatten doch auch vor kurzem noch in den ganz neuen Folgen so ein Transgender-Kind als jemand, der ein Transgender-Kind spielt. Das war so ein Riesending in den Medien. Das war dann in der Folge super und spektakulär und auch nur so halb cool benutzt. Man könnte es ja für irgendwas benutzen. Das war schon okay, aber nicht so cool. Aber das ist natürlich auch, vielleicht sind wir auch zu verwöhnt, weil wir so super, super offen sind und vielleicht sollte man mehr wertschätzen, dass das schon für eine Mainstream-Serie tatsächlich ganz schön mutig ist. Es ist unterm Strich ein bisschen Hassliebe, ne? Wir finden es schon, uns fallen 1000 Sachen ein, die wir richtig witzig finden und gleichzeitig Nerven.
Aber vieles daran ist auch schon nur Liebe. Also ich kann Phil, also Ty Burrell, also allein diese Physical Comedy, wie wird man das auf Deutsch? Also alles, wenn er über irgendwas stolpert. Oder auch nur mit dem Blick. Ja. Eine ganz kurze Szene, das ist so eine, glaube ich, die vor dem Vorspann kommt, dass die beiden auf dem Sofa sitzen, er und Claire. Und Claire sagt irgendwas wie, oh Gott, unsere Tochter, die Große, wie heißt die Große noch?
Hayley.
Macht ihr, die ist jetzt 15 und seit 15 Jahren macht sie das. Sie wird nicht 16 werden. Und Phil sitzt so neben ihr und sagt, ich kann das gar nicht nacherzählen. es ist wurscht. Es ist jedenfalls ein winziger Blick am Ende dieser Szene, wo die ganze Pointe, weil Phil sagt, nein, du meinst es nicht, dass sie nicht 16 wird, oder? Und
der hat tolle Blicke. Diese Blicke in die Kamera, die irgendwann gar keinen Sinn machen.
Das hasse, wenn ich was so ausführlich erzähle und dann kurz vor Schluss
halt gar keine Pointe.
Aber gut, dass du einfach das überspielst.
Weil das Prinzip war ja am Anfang schon, eine Kamera begleitet diese Familien, was durch diesen Blick in die Kamera immer wieder gezeigt wird. Das macht nur am Anfang Sinn, weil irgendwann sind die Situationen so intim, dass man denkt, da ist doch jetzt kein Kamerateam dabei. Aber dennoch lassen sie sich nicht nehmen, dass immer mal wieder jemand so ein bisschen upsie in die Kamera guckt, was keinen Sinn macht, aber irgendwie niedlich ist.
Mir fällt, was du gerade beschrieben hast, also ich versuche jetzt mal eine Pointe zu erzählen, also auch sie abzuliefern. Es gibt eine andere Folge, die ich jetzt in der Vorbereitung hier drauf gesehen habe, wo er versucht, dem jüngsten Sohn, der ja so ADHS hat, dann irgendwie, das ist ganz am Anfang, und der muss jetzt da irgendwie so ein Van Gogh-Projekt für die Schule machen. Und dann sagt die Mutter irgendwie, der ist so unkonzentriert, der lässt sich immer ablenken, du musst da sehr dabei bleiben. Und dann sieht man eben, dass Phil genauso ist. Am Ende hängt Phil in der Garage irgendwie im Regal, weil er irgendwas runterholt. Weil er jetzt gesehen hat, auf dem Weg nach unten repariert er die Glühbirne und stürzt dann so, und es ist echt super Slapstick und fantastisch.
Es ist viel mehr Liebe als Hass, weil wir von dem Hass lieber ausgegangen sind.
Und er erinnert mich eben, ich meine, es ist ja ein gut aussehender Typ und er ist so ähnlich wie John Hamm, der als Don Draper eben jetzt so irgendwie so stahlhart, cool, super cool aussieht. Phil hat wie John Hamm, der in Wirklichkeit auch extrem lustig
mega
sein kann.
Witzig ist
mega lustig sein kann. Oder wie Cary Grant, das ist jetzt sehr groß aber ach, trotzdem.
Gib ihm das.
Der hat eben einfach keine Angst, dass man ihn für einen totalen Volltrottel hält. Da gibt's nicht viele, die das.
Gibt's nicht diese eine, warum muss er, irgendwann kriegt er doch diesen, die haben doch zufällig, dass er diesen Baseball, Basketball
oh Gott,
Kopf,
wo ja, aber das zeigt auch die Liebe zu diesem Kind. Das finde ich so toll, dass sie tatsächlich den ganzen Tag lang versuchen, das zu rekonstruieren und der immer wieder diesen Basketball gegen den Kopf bekommt. Ist so toll. Ich mag, wie der seine Kinder liebt. Das wird auf so eine, irre. Es gibt noch eine, das ist eine meiner Lieblingsszenen aus von ganz am Anfang, die auch diesen Mut, vor allem für zweite oder erste Staffel, ich glaube, es ist sogar die erste Folge, wo Luke aus Versehen jemanden mit so einer Pistole angeschossen hat und als Bestrafung, was ja überhaupt nicht klar geht eigentlich, jetzt selber angeschossen werden muss. Und die versuchen das in den Familienkalender zu integrieren. Oh nee, um 4 muss Alex von der Schule. Okay, dann machen wir jetzt 2:30. Und das Kind natürlich totale Angst hat und es dann, glaube ich, auch gar nicht so stattfindet.
Nee, das wird ganz clever aufgelöst.
Aus Versehen wird er dann, glaube ich, oder...
Genau, er entscheidet sich, dass er es natürlich nicht tun kann und versucht. Ja.
Aber die machen es schon ganz schön lange und es wird dann halt so toll besprochen wie so eine Art von anderer Bestrafung. Buddy, du weißt, es muss jetzt sein. Ja. Und er ist ganz dick angezogen und wie toll das ist, dass die auf ihren Sohn schießen. Ach ja, Moment, gut, es ist mehr Liebe als ach, Mordan, jetzt will ich nach Hause gehen und eine Folge gucken.
Kurz, darf ich mich kurz bei dieser Gelegenheit bei Netflix beschweren, weil es gibt da keine englischen Untertitel.
Wofür braucht man denn Untertitel bei Modern Family?
Ich brauche bei Modern Family Untertitel, weil ich finde, ein paar Sachen sind so schnell, wenn man die nicht, was eine Möglichkeit wäre, sie 10, 20 Mal gucken will, sondern vielleicht beim zweiten Mal schon die Witze
alle verstehen
will.
Ich habe fast alle Witze jetzt verstanden nach dem dritten Mal. Ich weiß jetzt ungefähr, was witzig ist. Aber ungewöhnlich, die haben noch zu jedem Scheiß
Untertitel. Ja, deutsche Untertitel gibt es absurderweise, aber das finde ich dann...
So besser als gar nichts. Ja. Wollen wir noch kurz den Sponsoren nennen? Nicht, dass wir Ärger kriegen mit S4, wenn wir das nicht...
Ach so, ja.
Die heutige Folge, oder ja, die musst du jetzt
nicht
spontan...
Du musst jetzt nicht spontan... Ich mache es umgekehrt. Die heutige Folge des kleinen Fernsehballetts wird Ihnen präsentiert von S4.
Denn S4 kann man auch ohne Bambus bestellen.
Bambus?
Nein! S4, immer machst du die Werbung kaputt. Du musst dich überhaupt nicht wundern, dass niemand uns geilen Stuff for free schickt, wie es unser Plan war.
Aber auch ohne Bambus nicht geil. Das hast du gestern ausprobiert, das machst du nie wieder.
Ja, aber ich musste jetzt mir spontan was ausdenken. Dafür fand ich es nicht so schlecht. Also S4, vielleicht schenken die uns das irgendwann von Huating.
Wenn man euch nur hört, merkt man übrigens nicht, wie wahnsinnig warm es in diesem Studio wirklich ist.
Dabei benennen wir es häufig.
Ich finde, es sieht im Podcast auch größer aus.
Ja, also ich habe starken Unterbrustschweiß. Ich darf das mal nicht sagen, das findet Stefan eklig. Aber ich habe schwitze unter der Brust sehr und zwischen der Brust.
Apropos.
Überleitung. Wie heißt das? Überleitung.
Unterleitung. Gute Unterleitung.
Ach, weil ich mir die ganze Zeit die Brüste halte. Ich möchte mich dafür entschuldigen.
Ich gucke
bei euch beiden.
Ich gucke woanders.
Das ist unangenehm für euch beide, ne?
Nee. Sollen wir kurz sagen, wer schuld ist, dass wir Adam sucht Eva geguckt haben?
Im Grunde du.
Konstantin hört gerade gar nicht zu.
Konstantin, nee, aber es fing an mit dir, denn du hast Sachen vor.
Ich hatte zwei Sachen zur Auswahl gegeben. Entweder Mario Barth deckt auf oder Adam sucht Eva.
Das hatte der Stefan nach der Aufzeichnung des letzten Podcasts in den Raum geworfen und wir konnten uns nicht entscheiden, weil beides sehr verlockend klang. Ist so, ich habe dich mehrfach gebeten, eine Entscheidung zu treffen.
Nein, ist richtig. Und dann haben wir hier im Büro gefragt und dann war
eine Umfrage gemacht.
Und dann war unentschieden und dann hat Konstantin gesagt, Adam sucht Eva.
Und im Grunde haben wir wegen Konstantin Adam sucht Eva. Ich finde es gut, ich finde es besser als Mario Barth deckt auf. Ich möchte nicht Mario Barth sehen. Dann lieber die Vagina von Patricia Blanco. Komisch, warum findet ihr das nicht interessant, die Vagina von Patricia Blanco zu gucken?
Und die Narben überall. Ich war mir gar nicht sicher.
Ja, die sah aus, als wäre die aus dem Krieg gekommen gerade.
Unterschiedlichen Hauttöne. Ich wusste, da kommt man noch. Ich bin mir bis jetzt noch nicht sicher, ob es ein Tattoo ist oder ob das einfach die Stelle ist, wo die Sachen zusammengenäht
werden. Oh Mann.
Wirklich? Ja. Ich sag nochmal ernsthaft, ist es wirklich kein Tattoo?
Ja, ich habe das lange begleitet, den Körper von Patricia Blanco. Den konnte man nämlich bei meiner anderen Lieblingssendung, Die Auswanderer, regelmäßig begleiten, wie sie auch von bisschen dicker und offiziell weniger attraktiv zu dem wurde, was immer noch nicht so attraktiv erscheint eigentlich. Und die hat viel machen lassen, wie sie in der Lucky-Sendung auch gesagt hat, wobei sie es geil so runtergespielt. Erinnert ihr euch an die Szene, wo sie sagte, ich habe jetzt im Grunde nur irgendwie die Brüste, die Nase, den Bauch, aber eigentlich jetzt nicht, wo man sagt, das ist keine Körperstelle mehr übrig, die nicht zusammengezogen wurde.
Aber dann auch auf die Rückfrage irgendwie, und bist du jetzt zufrieden mit deinem Körper? Nö, ist man ja nie, ich möchte auch jetzt nochmal die Brüste, die Nase, Ohren, hier und Gesicht.
Aber da war immer so ein Wort mit nur, war immer noch so nur drin, im Sinne von, also jetzt nicht groß die Füße werden, könnte man die Zähne noch operieren.
Sollen wir kurz sagen, warum es sich
eigentlich ist?
Ja, ich hatte das noch nie richtig gesehen. Adam sucht Eva ist, ich glaube, es ist jetzt die vierte Staffel von RTL. Junge Menschen am Anfang nur nicht prominente, inzwischen gemischt mit Leuten, die sich mit für prominent halten, ja. Werden auf so eine geile kleine Südseeinsel geschickt und
die ist echt geil, ne? Das, ich möchte, dass wir darüber gleich kurz nochmal reden, wie geil die Insel tatsächlich ist.
Das Einzige, was geil ist an dieser Serie.
Achso, ich hatte ein kleines Detail vergessen. Wir sind halt alle nackt, das hatte ich vorhin irgendwie vergessen.
Ja, gut, aber
sind halt alle die ganze Zeit immer nackt, tragen nur so ein komisches Halsband, wo irgendwie das Mikro drin sitzt.
Ja, eine schlimme Kette, so eine Muschelkette.
Ja, müssen dann gelegentlich Aufgaben erfüllen. Und ansonsten sollen sich sind sie nackt.
Und, und die sollen sich, glaube ich, auch verlieben.
Sollen sich verlieben.
Und am Ende,
Adam sucht Eva.
Am Ende, die Belohnung ist quasi, was eigentlich ganz cool ist, weil es ist tatsächlich eine Belohnung für mich als Zuschauer. Die Belohnung ist, dass sie sich am Ende in Kleidung sehen. Und das ist auch der Moment, wo man denkt, oh Gott sei Dank. Ein Glück, für mich ist auch Kleidung schön, endlich hat da jemand eine Hose an. Ja. No, und dann werden die auf so eine andere Insel geschippert, egal. Und seit neuestem machen die das mit Promis.
Nicht egal, das ist die Insel der Liebe, auf die sie dann schippern. Vorher sind sie auf der Insel der Versuchung.
Ja.
Dann können sie, ich musste das nachlesen, weil ich habe die Regeln überhaupt nicht verstanden, wie da Leute ankommen.
Das sind doch
Regeln. Doch. Die sind ja jetzt weg, die haben sich dann ja verabschiedet, der Timur und die Dingens, habe ich die vergessen, Melody.
Der hat die kleine Schwarze Breeze genommen.
Ist das nicht geil, dass die Bea Breeze heißt?
Ich habe immer Pierre Breeze am Anfang verstanden.
Bea Breeze, ich dachte, es ist auch ein erfundener Name. Die sind nämlich dann jetzt geschippert, weil der irgendein Spiel gewonnen hat, ist der geschickt, sind die jetzt, durften die jetzt schon auf die Insel der Liebe und ich bin mir nicht sicher, ob die zurückkommen. Ich glaube, die kommen nicht
zurück,
oder?
Nein, man kommt dann nicht zurück. Man sieht sich in Kleidung und entscheidet dann, ob man sich für den Rest seines Lebens lieben
möchte. Aber was für ein
Quatsch,
die waren doch nett und die kommen da an und dann sind die zufällig, weil er ein Spiel gewonnen hat, geht er mit ihr auf die Insel, kommt jetzt, ist dann raus.
Ja, aber die haben doch die Liebe gewonnen.
Aber was haben denn wir als Zuschauer gewonnen, ist doch die Frage.
Dass man endlich alle bekleidet sind, dass zwei von zehn Leuten Kleidung anhaben.
Ihr habt ja neulich auch über Naked Attraction geredet.
Ja, da habe ich auch noch ein paar Fragen dazu an Frau Kuttner.
Irgendwie ist das effizientere Projekt irgendwie, dass man denkt, wir wollen ja alle irgendwie weiterkommen, zieht euch einfach aus, wir gucken euch genau an, wir müssen nicht diesen ganzen Scheiß machen, wir sehen einfach alles ganz schnell, ganz genau und dann können wir einfach weitermachen. So
die Milka-Sendung, die findet ihr effizienter.
Ja.
Ich bin über den... Also ich bin nicht tätowiert, über das Ausmaß der Tätowierung des deutschen Bundesbürgers
im Durchschnitt. Ich stelle mir gerade vor, wie du tätowiert aussehen würdest. Du bist auch nicht der Typ für großflächige Tattoos.
Nee. Naja. Es wäre viel Platz dafür da, aber ich möchte das nicht.
Kann ich dich tätowieren? Nur ein ganz kleines bisschen.
So ein kleines David Bowie.
Können wir das für die Leute, die das nicht gesehen haben, können wir kurz erzählen, dass einer der größte Dieter Bohlen-Fan spontan, in Anführungszeichen, sich bei seinem Besuch bei DSDS dann die Dieter Bohlen-Unterschrift auf den Arm? Oder
eine lebendige Autogrammkarte ist er, hat er mehrfach gesagt.
Oh Gott.
Ja, aber viel schlimmer war ja, wie er dann mit dem Pop-Sternchen ohne für dich, wie heißt der, Yvonne Katterfeld-Song singen wollte, weil das die allergrößte Ehre wäre. Ein Song von jemandem, der schon mal Dieter Bohlen getroffen hat, mit dem zusammen einen Song von Dieter Bohlen zu singen, nur dass er ja gar nicht singen konnte. Ja, wo fangen wir denn an? Also dieses Mal sind zur Hälfte auch Promis dabei, das ist nochmal anders.
Letzte Mal haben sich da Pierre Kusmark und seine jetzige Gemahlin
und die Mutter
getroffen.
Seines Kindes.
Genau.
Ja.
Okay. Also insofern ist die Sendung, also was Effizienz angeht.
Ja. Und die Folge, die wir gesehen haben, da war an Prominenz Patricia Blanco, also auf jeden Fall die Hälfte von ihr da. Mhm. Die andere Hälfte liegt ja beim Chirurgen im Mülleimer. Kann man schon sagen, die ist tatsächlich nur noch halb so groß. Und dann Leute, die ich wirklich nicht kannte. Also ein Köln 50, 76, 80 Schauspieler.
Nee, ja, wie er sich selber vorstellt, ich bin Schauspieler. RTL 2, Primetime.
Genau, der Timur irgendwas.
Timur irgendwas, ja.
Der Rockstar Martin Kesici ist
bei mir auch. Aber der war noch nicht da.
Da habe ich jetzt nur die Vorankündigung gesehen.
Ja, das ist ein bisschen verwirrend, weil die kommen erst so nach.
Okay.
Sehr schön aber auch, dass dann der Patricia, also tatsächlich kennt man niemanden.
Die Melody musst du noch benennen.
Naja, die Melody von
dir. Naja,
wo war die noch?
Weiß ich nicht, aber dass einmal gesagt wurde, dass die auch da ist.
Ist die nicht auch vorgestellt worden und Patricia, irgendjemand sagt, die ist aber eher ein C-Promi und dann sagt Patricia, das hat keinen Buchstaben.
Da wird direkt schnell, man möchte auch sagen, und das aus deinem Mund, aber ehrlich gesagt, es ist dennoch im Vergleich, ist Patricia Blanco tatsächlich berühmter als Melody, die ich noch nie gesehen oder gehört habe. Eigentlich hat die sogar recht, die Patricia, die 50%, die noch da sind von ihr. Ich mochte die sogar ganz, ehrlich gesagt, mochte ich die im Laufe der Sendung ganz gern, weil die von vornherein ausgeschlossen hat, dass irgendjemand sie gut findet. Von Anfang an war klar, dass sie gar nicht buhlen wird, sondern sie sah, die war ja die erste auf der Insel. Also diese vollkommen zerschnittene, schräg zusammengenähte Frau, muss man so sagen.
Man auch sagen muss, die doppelt so alt ist wie alle anderen.
Ja, genau. Man weiß immer nicht, Narbe oder Tattoo, muss das so, soll das noch und so. Da ist also ein komplett schiefer, kaputter, dünnerer Körper.
Ist das jetzt schon wieder Bodyshaming, was wir hier machen?
Nee, das ist ein bisschen, OP-Shaming.
Okay. Die gehen ja auch alle hin, da müssen wir gleich nochmal drüber reden, um das zu zeigen. Das ist ja die Begründung, anders als beim Dschungel, wo man ja irgendwie so eine Lebensgeschichte,
lass mein wahres Ich zeigen. Lass uns gleich nochmal über die Begründungen reden.
Und hier ist die Begründung, möchte mal meinen wahren Körper zeigen.
Naja, und der Herr Timur sagt, er möchte endlich mal Frauen ohne diese ganzen äußeren Einflüsse kennenlernen, wo man so denkt, stimmt, das macht viel
ganz
einfacher.
Tolle Sätze wie, nackt sehen wir doch alle gleich aus.
Ja, wir sind ja auch nur Menschen. Das hat die ganz dünne, halbschwarz, die hat genau das gesagt. Während sie neben Patricia stand und man dachte, nein, das ist in dem Fall wirklich nicht
ich habe dich aber
so.
Unterbrochen, ganz fies.
Die steht, also die kleine zerschnittene Frau steht am Anfang ganz alleine auf der Insel und dann kommen die ganzen, in Anführungszeichen, schönen, jungen, gebodybildeten Menschen hin und du siehst sofort, Patricia denkt so, alles klar, für mich ist, ich bin wegen der Halbprominenz hier, aber Liebe wird hier nicht abfallen, denn mich wird keiner gut finden. Und dann kommen die ganze Zeit muskulöse Typen und ich mag, dass die so schnell aufgibt, dass
aber
die sagt,
welcher...
ihr geht zusammen in ein Bett, ihr verliebt euch da, ich sitze hier und mache einen Kaffee und dann
aber
ist die so,
ja. Ich mag ja am meisten, auch am Verwandtenformat Dschungel, Leuten zuzusehen, wie sie sich was vormachen. Und Patricia sagt es auch irgendwann, dass sie glaubt, dass die Leute so ein bisschen abgeschreckt sind, auch von ihrer Prominenz. Also nicht davon ihrer Zerschnittenheit oder dass sie vielleicht doppelt so alt sind oder sowas. So, na, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Die Leute haben ein bisschen schwieriger.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, das hat sie gesagt.
Ja, vielleicht nicht wörtlich, aber man merkt, dass das so ihre Art ist, sich das zurechtzulegen.
Die ist auch nicht super, aber ich mag aber zwischendurch, dass sie einfach sieht, dass sie nicht die junge Schwarze mit dem mega Knackarsch ist, sondern dass sie die mit der den Körper umrandende Narbe ist.
Ich sage jetzt mal einen unfassbaren Satz, von dem ich mir nicht vorstellen könnte, dass ich jemand sagen würde.
Jetzt kommt die Kanzlei.
Nein.
Hoffentlich nicht.
Ich habe nicht gedacht, dass diese Serie langweiliger werden könnte. Also ich habe die Anfang der Serie gesehen, also die erste Staffel. Und damals auch drüber geschrieben. Und da waren ja nur Normalos. Und dann haben die ja ganz schnell dann die Promis reingemischt. Und es ist einfach, es war schon einfach eine fürchterliche Veranstaltung damals. Aber jetzt ist es echt noch blöder geworden, weil das, was wirklich interessant ist, ist, was wir, jetzt machen wir mal Bodyshaming. Die haben alle so modellierte, das ist zum Teil schiefgelaufen, aber irgendwie ja modellierte Körper.
Ja.
Es ist einfach langweilig, die in Serie modellierten Körper auch. Und es ist vielleicht so, wie du sagst, Sarah, dass das irgendwie interessant ist, wenn man sieht, da ist es irgendwie schiefgelaufen. Aber alle haben so eine Norm hingeschnitten. In der ersten Staffel waren es halt normale Menschen. Und das war dann irgendwie einfach interessant.
Ach so, da waren nicht so viele falsche Brüste.
Nee,
ich muss da jetzt mal widersprechen. Ich glaube, es war die Bärbrise. Ich habe es mir nicht dazu geschrieben. Die zum Beispiel sieht nicht aus wie alle anderen, sondern hat unterschiedliche Körbchengröße.
Ja,
und leidet da auch sehr drunter, wenn ein Mann an ihre kleinere Brust dann greift.
Das war auch verwirrend. Ne? Da habe ich auch kurz... weil sie die größere Liebe hat. Aber es stimmt schon. Ich meine, die Melody hat einen falschen Po, die andere, alle haben falsche Brüste in der Vorschau.
Die eine hat falsche Scham... Nee, keine mehr.
Die hat sich nämlich die Schamlippen abschneiden lassen. Das ist so ein bisschen Freakshow, Schönheitschirurgie. Wobei ich den Vergleich nicht hatte zu den ersten Folgen. Was mich ein bisschen stresst, ist, dass, aber das ist, glaube ich, ein Sarah-Problem. Mich stresst das, weil es macht, dass ich mir schlecht vorkomme. Weil ich, und das hat, was ich ganz süß fand, Patricia auch gesagt, du wirst gezwungen, sofort Leuten auf die Genitalien zu gucken. Und du machst das natürlich auch, weil die sind nun mal da. Und das nervt mich, weil ich dann mich dabei erwische, dennoch Leuten permanent auf die Muschi oder den Penis zu gucken.
Drakos hat das geschafft auf Borkum, am FKK-Strand, den Leuten nicht auf die Genitalien zu gucken.
Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Man möchte das eigentlich nicht. Und man muss aber hingucken, weil man das ja dann doch relativ selten sieht.
Untenrum heißt die Insel.
Man sieht doch so selten, also außer an Geschlechtspartnern, aber es ist natürlich schon so, dass man nicht von wildfremden Menschen die Penen sieht, deswegen glotzt man da dauernd drauf, deswegen ist man dauernd damit beschäftigt, das nicht zu machen und zack, hasst man sich.
Genau, und deswegen ist Naked Attraction die viel ehrlichere Sendung gewesen, weil es da nur darum geht. Deswegen, da kann man jetzt nicht sagen, ich höre beim Reden zu, weil die reden ja erstmal nicht, man muss ja auf den Pimmel gucken. Und jetzt hier ist eben einfach diese ganze Rahmenhandlung, die einfach alles, also...
Aber wie Rahmenhandlung, das ist ja, irgendjemand schrieb auf Twitter sehr schön, es ist öde mit Penis. Und es passiert original.
Aber
die
Insel ist so schön.
Ja, aber es passiert wirklich, es passieren in diesen knapp 2 Stunden der ersten Folge passieren für mich 2 Dinge. Das eine ist, was ganz süß ist, dass dieser Timur und ich weiß nicht mehr, wie, hab ich wieder vergessen. Rabbelbett, dass die am Anfang gehen die so aufeinander zu am Strand und es ist sehr, sehr süß, wie dieser Timo, der vorher noch so, ja, ich bin der Rapper und habe jetzt immer Musiker und der dann einfach steht und wirklich nicht, der vermisst die Hosentaschen. Ja. Und er hat wirklich nirgends vorher seine Hände lassen können. Das ist ganz niedlich. Das ist das eine, was ich finde, was passiert in Anführungsstrichen. Das andere ist, Konrad, wir müssen kurz über Konrad reden.
Ja, dann will ich kurz nochmal zu der Situation, weil mich stresst der Stress, den die haben, stresst mich. Ja. Das überträgt sich dolle auf mich, wie die da nackt sich das erste Mal sehen und sie so sagt, du siehst richtig gut aus. Und er sagt, ja. Wo man so denkt, das ist der Moment, wo man, egal ob man es findet oder nicht, sagen muss, du auch. Aber wobei sie auch furchtbar ist, weil sie sagt dann später irgendwann, du hast mir noch nicht ein Kompliment gegeben. Und das erste Mal, dass du was Nettes zu mir sagst. Aber dieses, das, wie unangenehm denen das ist, überträgt sich so doll auf mich, dass ich angefangen habe, alleine vorm Computer an meinen Händen so rumzunesteln. Mhm. Und ich habe tatsächlich angefangen, am Computer vorbeizugucken. Also ganz klassische Übersprungshandlung habe ich mit mir alleine vollzogen, weil mir das so, das war so dicht, diese Unangenehmheit. Mhm. Und dafür habe ich die gehasst, weil ich dachte, lasst mal meine Psyche in Ruhe.
Das stimmt alles, aber da war wenigstens was los, weil die meiste Zeit passiert
nichts. Die stehen da, zu Konrad noch
laufen den Strand lang, zeigen anderen Leuten den Strand.
Aber die Insel ist so schön. Entschuldigung, das hat mich wirklich geflasht. Ich bin so selten in so Urlauben, dass ich immer dachte, wie schön das ist. Mach mal kurz die nackte Frau weg, ich will die Insel nochmal sehen.
Das ist super schön, aber ich frage mich schon, nach welcher Zeit man dann anfängt, das zu hassen, weil da ist ja nichts außer Meer und Palmen
und Penen,
ja gut, das stimmt. Konrad ist Kfz-Mechatroniker aus Schalkau in Thüringen, ist großflächig tätowiert, stellt sich am Anfang...
So wie ich mir den Tobias wünsche.
Ja.
Ich wünsche mich als Mechatroniker, ich meine, das hat jeder andere Ziele.
Stellt sich am Anfang vor als jemand, den Leute für eher so einen brachialen Schlägertyp halten, der aber in Wahrheit wirklich ein knuddeliges Bärchen ist mit Herz. Mhm. Halbe Stunde später und schon in allen Vorschauen vor den Werbepausen immer wieder gezeigt, sehen wir, wie Konrad
erinnere mich gleich an Werbepause.
Seinen Drink der Melody, glaube ich, ins Gesicht
wirft. Ich fand vollkommen zu Recht, ehrlich gesagt.
Ja, vollkommen zu Recht, aber trotzdem in einer Aggressivität und in einer Unbeherrschtheit, dass ich wirklich glaube, hätte es auch noch zu mehr kommen können.
Ja, der hat was Cholerisches. Wobei ich fand, er hatte recht, weil sie etwas gegen ihn verwendet hat, was er tatsächlich in einem sehr nackigen Moment
erzählt hat. Man muss kurz sagen,
er hat so eine messsüchtige Ex-Freundin gehabt. Punkt. Oder?
Ja.
Und sie hat
ihm das vorgeworfen. Er wäre der Typ mit Meth-Freundin.
Ja, dafür kann er auch gar nichts, aber gut.
Wobei schön war ja, woran das eskaliert ist, nämlich, dass er ihr nur vorwarf, sie hätte ja wohl irgendeine schlechte Erziehung. Und so, du sagst das nichts gegen meine Familie. Gegen meine Familie geht nicht. Aber du bist doch schlecht. Nicht gegen meine Familie. Und dann holte sie das
dann
raus.
Dann gab es zu Recht aufs Maul.
Ja.
Ja.
Ist doch krass, dass mal wieder eben einfach so richtig Affekthandlungen oder Aggression, alles das, was wir tagtäglich irgendwie, nicht tagtäglich, aber was uns ja irgendwie auf der Straße begegnet, ist ja
wo treibst du dich denn rum?
P-Berg, das sind manchmal Kinderwagen aneinander donnern und es macht Geräusche. Das ist ja eigentlich aus dem Fernsehen, das Fernsehen tilgt das ja alles und will das erst recht, wenn man es jetzt öffentlich-rechtlich macht, das will man alles nicht zeigen. Und wie beim Dschungel, wenn man so richtig Affekte und Aggressionen und aufs Maul und jetzt sage ich mal Sachen, die ich nicht sagen darf, sieht man nur noch in diesen Pseudo...
Aber das ist auch das Tolle.
Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber zu wenig, mir reicht dann ein so ein Affekt nicht mehr für 2 Stunden.
Ja, aber das Ding ist, dass die natürlich, bei denen ist nicht Dschungel, die haben was zu essen, die leiden nicht so stark. Deswegen ist Dschungel ja das schlaue Konzept daran, du musst ganz schnell dafür sorgen, dass alle möglichst schlecht drauf sind, weil dann der Boden für den Hass besser ist.
Aber das Faszinierende ist doch einfach, man sieht das sonst überhaupt nicht mehr im Fernsehen, weil ja auch nichts mehr live ist. Das ist jetzt natürlich auch nicht live jetzt, aber es ist alles das, was schief gehen kann, ist aus dem Öffentlich-Rechtlichen, wenn man es jetzt im Öffentlichen...
Was? Bei Anne Will?
Nee. Das ist aber auch so... Ja, okay... auch wenn man jetzt, ich glaube, es stimmt nicht mal. Also, weil auch da natürlich so viel gecatert ist in diesen Talkshows, dass man weiß, das ist schon irgendwie herbeigeschrieben, die Situation. Wobei, das ist natürlich vergleichbar mit dem Dschungel und so weiter, aber so Assis, die irgendwie politisch ungerechte Sprüche raushauen.
Die möchtest du mehr sehen.
Die möchte ich einfach
empfehlen. Ja, weil die das doch unser Leben
bei
ist.
RTL 2.
Ja, genau. Dafür muss man dann einfach
oder
RTL 2.
Oder in der neuen Sendung von Deadlift die Soest.
Ja, gibt's, ist die nicht schon abgesetzt? Das haben wir gar nicht mehr
recherchiert. Lass ihn gleich fragen. Also hat er sein Büro tatsächlich direkt nebenan.
Sollen wir noch mal kurz über diese, weil du das auch sagtest, über die Motivation da mitzumachen?
Aber ich muss noch gleich erinnert werden. Ich wollte nur sagen, es gibt doch, du weißt doch, wie es ist, wenn man mit mir fernsieht, ne? wenn man so Sachen wie Dschungel guckt und so, dann gibt's doch vorher immer diese Zusammenfassung, was in der ja. Sendung passiert, und in der darf ich nicht gucken, sondern halt mir die Ohren zu und sag laut la 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 la, weil da immer schon alles gespoilert wird. Dieser Teil, dieses, was in dieser Folge passiert, war ungelogen 5 Minuten und 10 Sekunden lang.
Ganz da. Am Anfang, oder?
Ja, ich habe das noch nie so lange gesehen. Ich, danach habe ich ja die Sendung gesehen. Augenscheinlich war einfach wirklich alles, was passiert, ist in 5 Minuten. Aber es war Wahnsinn, weil ich ja auch mit mir alleine la 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 mache. Ich wusste
halt, dass danach eine gefühlt 7-stündige Durststrecke war, wo nur Patricia Blanco alleine über diesen Strand läuft.
Noch nie. 5 Minuten sind unfassbar lang. Das ist normalerweise sowas wie allerhöchstens 2 Minuten, die einem super lang vorkamen. Darüber wollte ich mich nur kurz beschweren. Was wolltest du noch benennen?
Wir wollten noch kurz reden über die Motivation, weil Leute ja so erklären, warum sie die mitmachen. Melody, ja? Kanntest du die eigentlich vorher?
Nein, ich kenne niemanden außer Patricia Blanco und ihren Bauch.
Ich mache mit, weil es jetzt Zeit ist für was Echtes, Wahres.
Sagte sie mit der abgeschnittenen Schamlippe und dem aufgepumpten Po.
Ja, damit hat sie sich bereit gemacht.
Ja. Ich mochte, habe ich ja schon gesagt, dass Timur gesagt hat, dass man endlich mal die ganzen störenden äußeren Einflüsse weglassen könnte und direkt einem in die Vagina gucken kann.
Und ansonsten hatte ich mir noch so aufgeschrieben, auch die Sprüche von der, es ist ja ganz schön, dass es mal eine Frau spricht, nicht dieser peinliche RTL-Aufsprecher,
der sonst was. Das macht es überhaupt nicht besser.
Mit so Sätzen wie, die Liebe ist zurück im Paradies. Ob Promi oder nicht, nackt sind hier alle gleich.
Das Problem ist, dass sie das überhaupt machen. Ich verstehe das nicht, weil das einmal bei Shopping Queen und bei Perfektes Dinner, die sind die einzigen, die das können.
Einer ist mit seiner Wünschelrute schon auf dem Weg zu ihr.
Ja, die beherrschen es, und seitdem versucht es ja jede Sendung. Jede Sendung, die es gibt, versucht, was mit so einem Sprecher zu machen. Die andere, Love Island, das war ganz schlimm. Oh ja, und alle machen es ganz schlimm.
Also Love Island war... Oh,
doch, darüber hatten wir... Anja Rützel hatte darüber... Doch, du hast eine Folge geguckt bei unserer Live-Show.
Oh, das habe ich erfolgreich verdrängt.
Ja, ja, und da ist auch so ein schlimmer Sprecher. Bei dieser Heimwerker-Sendung, die meine Hausaufgabe war, ist ein schlimmer Sprecher. Und die soll es weglassen, weil es ist immer schlimm. Es ist nie gut und es würde auch ohne funktionieren.
Jetzt sag nochmal ehrlich, guckst du das weiter? Weil ich habe so dieses Déjà-vu-Erlebnis, dass so Sendungen... aus dieser Kategorie gibt, wo du vorher sagst, ach, dieser Dreck, ach so, Promi Big Brother. Ach, dieser Dreck, das gefällt mir gar nicht so gut.
Ich habe das schon immer geliebt, Promi Big Brother.
Vielleicht war es was, ich kann die doch alle nicht auseinanderhalten. Und dann sagst du sofort, also diesen Dreck, das sollten die aber lassen. Und am übernächsten Tag antwortest du stundenlang nicht auf SMS später, die sich rausstellt, weil du die ganzen Folgen nachholst, die letzten 2 Folgen gelaufen sind.
Ich möchte darüber nicht reden, du kennst mich gar nicht genug. Ich könnte alles Mögliche gucken, du wohnst ja nicht bei mir.
Würdest du das jetzt gerne gucken? Weiter, wirst du das jetzt weiter gucken?
Die Nacki-Sendung?
Ja.
Ja. Vielleicht. Ich muss halt noch den Penis von Martin Kesici gucken.
Okay.
Ich will schon das ist das, wofür ich mich so, was mich nervt, dass ich das gucke, weil ich wirklich gucken will, ob die nackig aussehen.
Also das Format Promi-Dschungelcamp, das würde ich gucken. Ich weiß nicht, bei diesem.
Wenn es sowas gäbe.
Ich glaube, ich finde, ich hätte also Naked, jetzt reden wir über eine Sendung, über die es gar nicht geht, aber Naked Attraction hätte ich oder würde ich weiter gucken, weil ich einfach so interessant finde.
Die habe ich sehr gehasst. Mir kommt das nicht entgegen, dass du die jetzt, du das gut
weil
findest.
Weil es einfach normale Menschen sind und das ist so wie mit den...
Aber Milka.
Ja, okay, gut, das stimmt. Ah. Und das, was du gesagt hast über diese Pseudo-Ernsthaftigkeit
die
des Ganzen.
Die Tagesschau-Sprechhaftigkeit,
genau,
ne? Ja.
Ich finde bloß eben genauso wie bei raren Augenblicken beim Topmodel, die Vorstellung, die Wünsche von so Leuten, was die sich so denken, wer sie so werden können und was sie so im Leben sind und was zu ihnen passt, finde ich tausendmal interessanter als jetzt die Tochter von Roberto Blanco. Ich habe die ganze Zeit gedacht,
aber die hat doch, die haben doch genau
12 gesagt, hätte eines Tages wirst du die Tochter von Roberto Blanco nackt sehen. Das ist einfach so völlig unvorbereitetes Unglück.
Aber das finde ich gerade spannend, weil ich finde gerade diesen Leuten zuzugucken, wie sie so schwanken zwischen, oh, ich habe schon ganz viel geschafft, aber eigentlich ist das noch nicht toll. Wie die, also gerade Patricia Blanco, wie die versucht, die hält sich gleichzeitig für was Besseres, aber äußert sich da wirklich abfällig über Leute, die alles Mögliche machen, müssen ja noch gar nichts. Mhm. Für was ist die denn eigentlich berühmt?
Aber sie will noch ein Buch schreiben und Schauspielerin werden. Mhm.
Sie fängt das jetzt erst an, weil sie hat jetzt erst entdeckt, wie sie singen kann. Und das finde ich
spannend.
Du musst
ja unglücklich und ein bisschen kaputt sein, um damit zu machen, als Promi vor allem. Klar. Als normaler Mensch vielleicht sogar nicht, aber als Promi weiß man doch, dass es niemand von den Leuten, die wirklich erfolgreich sind, ernsthaft das Bedürfnis haben, damit zu machen. Ja. Und sprich, die sind ja schon ganz schön zerstört und das dabei
diese
zu gucken, ist doch schön.
Rechtfertigungsstrategien finde ich immer ganz schön. Ja.
Ich habe mal miterlebt, das weiß ja mittlerweile jeder, Ulrich Mattes guckt ja, der Schauspieler Ulrich Mattes guckt ja leidenschaftliches Dschungelcamp. Und der ist dann bei irgendeiner Sendung mal gefragt worden, ob er da auch reingehen würde. Und der ist fast ausgerastet. Das war total interessant, weil er einerseits eben es wirklich fast echt gutes Fernsehen fand. Aber natürlich, dass seinem Selbstbild, die Vorstellung, wie runter man sein muss, so ungefähr,
ja,
um dahin zu gehen, auch das kann man ja drüber streiten, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Der war richtig empört und fand das eben ehrenrührig zu sagen, wollen Sie da nicht auch mal reingehen und so. Andererseits eben, solche Figuren wie Honey in der letzten Staffel vom Dschungel, der ist einfach Mann. Ich meine, solche Leute kennt man, aber sie sieht man nein. sonst.
Hast du gerade gesagt, der ist einfach Mann?
Nee, nein.
Du sprichst schon wie Honey selber.
Hast du gerade gesagt, du kennst also, solche Leute?
Ja, nicht was? Aus dem...
Ja, jetzt?
Aus der Mensa, so Burschenschafter-BWL-Typen.
Burschenschafter-BWL-Typen.
Jetzt geht's los.
Aus der Burschenschaftsmensa. In was für, wo ist denn diese Mensa?
Opa, aber jetzt hast du ein Stichwort gesagt, worüber, was du mir heute, gestern Nacht per SMS geschrieben hast, dass der verrückte Typ in den Dschungel geht. Das freut mich so. Entschuldigung, ein ganz anderes Thema, aber Steff, ja? Wer heißt er denn nochmal?
Der Schwule.
Ja.
Naja,
ach egal. Der eine von Sommerhaus der Stars. Da war doch dieses schwule Paar.
Matthias Mangiapane.
Und der war ja so unfassbar cholerisch, weshalb ich den ganz toll fand gegen Ende, weil der ja nur noch, der war wie Mitch in Mitch und Cam. Entschuldigung, der kommt in den Dschungel. So, ich weiß nicht, ich hatte gerade diesen Gedanken. Entschuldigung, vielleicht sollten wir jetzt aufhören.
Ja, sollen wir noch Hausaufgaben?
Ach, Hausaufgaben, wir müssen noch. Warte, erst sagen wir noch Danke dem Tobias.
Ja, das
war schon ganz,
Tobias.
Das war dann doch Spaß. Ganz schön, dass du da warst. Du hast es fast rausgerissen, dass ich die falsche Folge auch noch von der Kanzlei geguckt habe.
Da waren plötzlich, ich dachte, wir liegen so weit uneinholbar in Führung an Argumenten gegen Tobias. Da hast du uns so ein bisschen.
Es war also.
Ist doch unentschieden ausgegangen jetzt.
Ja, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass er tatsächlich das Niveau gehoben hat.
Ich habe mir solche Mühe gegeben.
Es ist tatsächlich schön für die aktuelle Folge, aber für alles, was danach kommt, ist natürlich ärgerlich.
Ja.
Wir werden es vermutlich, Achtung, Überleitung, mit den Hausaufgaben nächste Woche, werde ich versuchen, das rauszureißen. Egal, was du mir gibst, ich werde versuchen, das so wieder, wie Tobias das machen würde, werde ich das machen. Mit Lesen und Wikipedia und richtig auch mal Namen wissen von den Leuten, die mitgespielt haben. So nehme ich mir meine Hausaufgabe vor. Was muss ich gucken, Stefan?
Du hast dir ja gewünscht, mal einen Dokumentarfilm zu gucken.
Ja.
Ich hab extra einen Screenshot davon gemacht und habe es aber so gemacht, dass der Titel auf dem Screenshot nicht drauf ist von der Sendung.
Und jetzt weißt du auch nicht, wie die heißt?
Ich glaube, es heißt das Versprechen, das...
Worum geht's denn?
Dokumentarfilm über so einen Mordfall läuft am Mittwoch, 20.15 Uhr Arte, 1985, wo in so einer Diplomatenfamilie die Eltern ermordet werden und...
Oh, toll. Danke. Jetzt traue ich mich gar nicht zu sagen, was du gucken musst.
Das Versprechen. Mittwoch 20.15 Uhr auf Arte.
Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das kenne ich vielleicht schon.
Der hochbegabte Diplomatensohn Jens Söring sitzt seit 86 in den USA im Gefängnis, weil er die Eltern seiner Freundin Elizabeth Haysom ermordet haben soll.
Ja.
Doch ist er wirklich der Täter oder sitzt er seit über 30 Jahren unschuldig hinter Gittern?
Sag es nicht.
Das ist ja tatsächlich so, dass, glaube ich, sogar nochmal Steinmeier mal versucht hat, den rauszuholen. Also das ist jetzt irgendwie ein immer noch weitergehen. Ich habe das nur in der Zeitung gelesen.
Voll die wertvolle Hausaufgabe. Dankeschön.
Nächste Woche wirst du uns berichten.
Du musst Hochzeit auf den ersten Blick gucken.
Na gut.
Das ist eine von den Serien, die Sendung, die da draußen ist, von denen ich immer denke, vielleicht muss ich das mal gucken und dann denke, Und das ist, glaube ich, diese Sendung, wo Leute verheiratet werden.
Ja, ja.
Du bist ein großer Hochzeitsfan, das muss man schon sagen. Also Hochzeit oder Heirat, auf den ersten Blick.
Ja.
Für dich, für mich Serienmörder, genauso wie wir gestrickt sind.
Ist, glaube ich, gar kein Serienmörder.
Naja, Mörder, was auch immer, Hauptsache tot.
Wenn du Elternmörder bist, hast du höchstens zwei.
Ja. Alles klar, okay. Zwei ist aber schon sehr egal. Tobias, danke schön.
Es war schön. Vielen Dank, es war sehr schön.
Wollen wir
vielen
rausgehen Dank. Und ein bisschen so atmen?
Hier, ja.
Sollen wir vorher Tschüss sagen oder gehst du wieder ohne mich? Lässt mich hier.
Nein, ich möchte noch sagen, die heutige Sendung wurde Ihnen präsentiert von S4, unserem Leibgericht bei Hua Ting.
Mein Gericht bei Hua Ting.
Ting.
S4.
Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.